Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Budapest zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 30. Mai 2025. Die Ungarn auf der Überholspur. Es ist schon sehr bemerkenswert und beeindruckend, was dieses kleine Land in Ostmitteleuropa da so alles hinstemmt und hinlegt. Das große Stelldichein der konservativen Politiker jetzt an diesen beiden Tagen, seit gestern und heute noch der Abschluss, die CPAC-Konferenz in Budapest im Kongresszentrum. Sehr viele Besucher, hochprominent besetzt, gehaltvolle Auftritte im Zeichen des Konservativismus, und die Konservativen, sie kämpfen gegen den Internationalismus der Politik, gegen den Globalismus, gegen die Woken und die Linken. Und man hat sich hier eingeschworen auf diese Auseinandersetzung. Man spürt natürlich, dass jetzt Morgenluft aufkommt in den konservativen Kreisen. Sie haben Rückenwind, und ich hatte gestern Abend noch die Gelegenheit, mit einer Reihe sehr prominenter amerikanischer Influencer den ungarischen Premierminister Viktor Orban zu interviewen, der sich da sehr souverän und auch humorvoll präsentierte. Kurz darauf dann der große Empfang auf der Burg mit all den konservativen Würdenträgern. Und dort habe ich auch kennengelernt den Geert Wilders aus den Niederlanden, der inoffizielle Regierungschef, der Islamkritiker und super erfolgreiche Parlamentarier, der da mit seiner konservativen Freiheitspartei die Szene aufgemischt hat. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt Geert Wilders so getroffen habe. Und ich muss sagen, ein sympathischer, verbindlicher, intelligenter und auch locker wirkender Hühner. Er ist nämlich viel größer, als man meint, wenn man ihn so sieht in Bildern. Ein sicherlich 1,90 großer Politiker mit einer äußerst zuvorkommenden Art. Daneben andere Exponenten, zum Beispiel Andrej Babiš aus der Tschechei. Von ihm sagt man, er werde der nächste Premierminister. Irakli Kobachidze war da, der Ministerpräsident Georgiens, den ich ja vor einigen Monaten getroffen habe. Große Reportagen und Interviews in der Weltwoche, also bekannte Gesichter. Viktor Orban, der Hausherr, der da sichtlich stolz und zu Recht auch stolz auf seine Leistung da Hof gehalten hat. Aus den Vereinigten Staaten sind hochbekannte Journalisten gekommen, unter anderem Ben Shapiro vom Daily Wire. Ben Shapiro ist einer der erfolgreichsten jungen Medienunternehmer der USA. Mit ihm dabei auch Michael Knowles, ein Mitstreiter des Daily Wire. Und ich habe dieses Portal vor allem auch während der Covid-Zeit intensiv verfolgt und mit großer Sympathie und auch Anerkennung. Und jetzt einmal diese umtriebigen Unternehmer da selber zu sehen, mit ihnen zu reden, das ist schon ja, ein interessantes Erlebnis. Ebenfalls Gespräche gab es mit Yair Netanyahu, das ist der Sohn des israelischen Premierministers. Wir haben natürlich über Israel gesprochen, über die Situation im Nahen Osten, die natürlich zu reden gibt. Und der junge Netanyahu ist ein glühender Verfechter seines Vaters und Premierministers. Das hat dem Vater ja auch schon Schwierigkeiten eingebracht, weil der Junge sich bisweilen sehr pointiert ausdrückt. Also tatsächlich ein Stelldichein auf hohem Niveau, ein Gipfeltreffen der Konservativen in Ungarn. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat noch eine Videobotschaft eingespielt, einen Gruß, selber war er nicht zugegen. Aber es herrschte eine erhebliche Verbundenheit zwischen Viktor Orban und Donald Trump. Und die Ungarn sind jetzt da gewissermaßen, ja, der Außenposten, der freiheitliche Außenposten, die patriotische Bastion mit amerikanischen Verbindungen in Europa. Und das große Projekt der Konservativen, das sieht man jetzt schon, ist die Reform der Europäischen Union. Wobei man glaubt gar nicht daran, dass die EU sich da reformieren könnte. Man glaubt, das sei gar nicht möglich, aber man müsse es trotzdem probieren. Wenn nicht mit, dann halt gegen die EU. Kommen wir noch auf die Schlagzeilen zu sprechen des Tages. Nach wie vor im Banne des Bergsturzes, die Schweizer Medien selbstverständlich. Jetzt nach dem Berg kommt der Fluss, es staut sich da im Lötschental und da wird eine Flutwelle erwartet, eine Überschwemmung. Das stellt also höchste Anforderungen an den Kanton Wallis. Ich kann das jetzt nur aus dem Ausland beurteilen, von den Zeitungsnachrichten her. Und da ist man voller Bewunderung, also ich bin voller Bewunderung über die doch spürbare Gelassenheit der Walliser angesichts dieser Katastrophe, also gelassen jetzt im positiven Sinne, nicht im Sinne der Gleichgültigkeit, sondern man trägt das mit Fassung, mit eben heroischer Gelassenheit, könnte man sagen. Und jetzt muss einfach diese Katastrophe bewältigt werden, muss man anpacken. Und es gibt dazu jetzt auch viel Anerkennendes zu hören. Im Tagesanzeiger habe ich gesehen, dass Peter Bodemann, der frühere SP, also Präsident der Sozialdemokratischen Partei und Weltwoche-Kolumnist, und der Ex-FDP-Bundesrat Pascal Couchepin sich da voll des Lobes äußern über die Arbeit der Walliser Behörden. Aber das sind schon Bilder, die unglaublich sind, die man jetzt da beobachtet. Wie über Gaza reden, das Dilemma der Schweizer Jüdinnen und Juden. Ja, die Intervention der früheren Außenministerin Micheline Galmiret und der früheren Bundesrätin Ruth Dreyfus in Sachen Gaza-Krieg. Der Bundesrat müsse da Israel stärker kritisieren. Das löst natürlich einiges auf. Ich möchte einfach zu Bedenken geben, einfach das Folgende. Wenn die Araber die Waffen niederlegen im Nahen Osten gegen Israel, dann haben wir Frieden. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen, dann haben wir kein Israel mehr. Und ich glaube, man unterschätzt einfach diese Organisation der Hamas. Wir haben in der Weltwoche vor über 20 Jahren die Charta dieser Organisation einmal abgedruckt. Und das ist schrecklich. Das sind also Abgründe, die sich da äußern. Das sind existenzielle Vernichtungswünsche gegenüber der jüdischen Bevölkerung, die dort zum Ausdruck kommen. Vernichtungswünsche, die nicht einfach nur Papier und bloßer toter Buchstabe sind, sondern diese Vernichtungsfantasien, diese Vernichtungsdirektiven sind in die Tat umgesetzt worden im Oktober 2023. Und ich möchte auch zu bedenken geben, weil sich jetzt wieder einmal alle einig sind in ihrer Israel-Kritik, ich möchte da einfach dagegenhalten und sagen, die Israelis haben im Wesentlichen seit der Gründung ihres Staates jede militärische Auseinandersetzung mit den Arabern gewonnen. Die Palästinenser haben auch Friedensangebote einfach nicht in dem Sinn umgesetzt, wie sie es hätten tun müssen. Man hat einfach immer wieder Maximalforderungen gestellt, auf die sich die anderen auch nicht einlassen konnten. Die Israelis gewannen die Kriege und haben dann doch immer wieder weitgehend meistens Gebiete abgegeben. Nicht alle Gebiete, aber welche kriegführende Macht gibt schon Gebiete ab, die sie unter Opfereinsatz gewonnen hat? Das alleine ist ja schon ein Spezialfall. Also ich bitte da einfach den Kompass nicht auszurichten. Natürlich ist das klar, dass dieses Leid, die Zivilbevölkerung, dass das eine enorme Bestürzung auslöst. Aber dieser Krieg, diese Auseinandersetzung ist eben komplex und Israel wehrt sich da gegen eine existenzielle Bedrohung, der es ausgesetzt ist. Israel ist gewissermaßen ein belagerter Garnisonsstaat im Nahen Osten. Und wenn sich die Israelis nicht wehren, und vor allem angesichts auch der Grauenhaftigkeit dieser Anschläge damals vom 7. Oktober, wenn sie sich da nicht wehren, dann wird das als Schwäche wahrgenommen, als Einladung, einfach noch stärker durchzuschlagen. Also ich warne hier vor einfachen Urteilen und wenn man sich in die Schuhsohlen, in die Schuhstapfen, Entschuldigung, in die Fußstapfen versetzt des israelischen Premierministers, dann kann man nachvollziehen, warum hier dieser Krieg geführt wird. Ein Krieg, der eben sich nicht primär gegen die Zivilbevölkerung richtet, aber ein Krieg, der eben ganz bewusst von der Hamas, von den Feinden Israels, so angelegt wurde, dass die eigene Zivilbevölkerung dem zum Opfer fällt. Das ist ja sozusagen ein Teil dieses diabolischen Kalküls im Gazastreifen im Nahen Osten. Und die Israelis wollen jetzt dieses Problem lösen im Sinne, dass sie die Hamas zerschlagen, zerstören, damit ja nicht noch einmal so etwas passiert, so eine Gewaltanwendung gegen Israel, dass der anderen Seite hier unmissverständlich klar gemacht wird, das akzeptieren wir nicht und wir sind stark genug, uns hier zu schützen, und zwar so zu schützen, dass wir nicht gleich wieder angegriffen werden. Eine fürchterliche Situation mit Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, die selbstverständlich schrecklich sind, die fürchterlich sind, aber mir sind da die Aburteilungen Israels, die kommen mir da einfach zu leicht von der Hand. Und auch wenn man sagt, ja, das ist die Regierung Netanyahu, das sind Fanatiker, das sind Extremisten, auch da bin ich nicht so sicher, ob angesichts dieser Ausgangslage nicht auch andere Regierungen so gehandelt hätten. Das ist meine persönliche Meinung und mag sein, dass sie falsch ist, beziehungsweise dass man da auch andere Meinungen artikulieren kann, aber ich möchte mich hier ja ehrlich und verbindlich ausdrücken. Das ist das Problem aus meiner Sicht. Die amerikanischen Universitäten, die Harvard University und die Vereinigten Staaten, die Regierung, da nur ganz kurz, das ist nach wie vor ein großes Thema in den Schweizer Medien. Es kann den amerikanischen Universitäten nichts Besseres passieren, als dass ihnen der amerikanische Präsident die Gelder entzieht. Denn das, was diese US-Unis an Woker-Ideologie verbreitet haben, das hat mit Wissenschaft nun einfach gar nichts mehr zu tun. Es regt sich immer mehr Kritik am Europarat und vor allem am Straßburger Menschenrechtsgerichtshof, weil dieser Gerichtshof eine sehr invasive, eine sehr imperialistische Art und Weise der Rechtsauslegung pflegt. Wir haben das auch in der Schweiz immer wieder gesehen. Straffällige Ausländer, EU-Bürger, die man ausweisen möchte, die man ausweisen müsste, die dürfen nicht ausgewiesen werden, weil dieses Straßburger Menschenrechtsgericht immer wieder diese Gerichtsentscheide auf nationaler Stufe aushebelt. Dagegen gibt es Kritik in der Schweiz, aber immer mehr auch aus anderen Ländern. Und interessanterweise ist ja Alain Berset jetzt als Generalsekretär des Europarats hier im Zentrum, der frühere Bundesrat, ausgerechnet der Bundesrat, der ja auch immer wieder das internationale Recht über die schweizerische Bundesverfassung gestellt hat. Und hier sehen Sie eben einen zentralen Konflikt, der auch in Budapest an dieser CPEC-Konferenz immer wieder angesprochen wird, nämlich die Frage, wer ist eigentlich innerhalb unserer Landesgrenzen der Souverän? Können einfach auswärtige Richter frei entscheiden oder sind wir noch Herr im eigenen Haus? Also das, was da allgemein als Aufstand der Populisten und der Rechten beschrieben wird, ist im Grunde ein Aufstand der Demokratie und des Rechtsstaats gegen eine rechtsstaatlich nicht gedeckte, übergriffige internationale Justiz. Dies die wichtigsten Themen vielleicht hier zum Start am Morgen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Verweise auf unsere Sendungen Meilensteine der Schweizer Geschichte, Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leonhard Fischer und auch noch eines, das eine oder andere, was sonst noch dazukommt. Merci vielmal und danke für Ihre Aufmerksamkeit.